Ich freue mich heute predigen zu dürfen. Der Günther, unser Pastor Günther Oehrlich, ist in Straßburg und er genießt seine Zeit und ich darf ihn heute hier vertreten und freue mich, es geht weiter in unserer Predigtreihe Aufbruch zur geistlichen Reife, Buch Daniel Teil 6. Und es ist jetzt ja schon ein Stück weit her, dass wir weitergemacht haben. Jetzt vor 2 Wochen war der Uwe Dahlke bei uns und hat auch über diese Thematik geredet, aber nicht direkt in dem Buch weitergepredigt. Und letzte Woche war meine Einsetzungspredigt. War richtig schön, ging auch schon um Daniel, aber dann auch um mich. Das war teilweise fast schon unangenehm, saß ich vorne und immer wieder wurde mein Name genannt. Das war das letzte Mal bei der Hochzeit so. Nein, aber ich habe mich gefreut, es war wirklich schön und ich bedanke mich auch wirklich bei euch, auch für den ganzen Zuspruch, den ich bekommen habe, wo ich ermutigt wurde. Genau, und heute geht es jetzt weiter in der Predigtreihe und ich mache einen kurzen Rückblick. Entschuldigt, wenn ich die Nase putzen nebenher muss. Auch an euch Bühlers, wenn die Magdalena krank ist, seid ihr höchstwahrscheinlich auch krank. So. Also, Rückblick. Wir hatten vor einiger Zeit hatten wir dieses Thema Kapitel 2, wo es darum ging, dass Daniel und seine Freunde sich geweigert haben, das Götzenfleisch zu essen. Kurzer Rückblick, und da hat Günther diesen Satz formuliert: Reife heißt innehalten, reflektieren und positionieren. Ich wiederhole das, wir haben es schon ein paar Mal gehört, einfach, dass es uns präsent bleibt. Wir halten inne, was geht gerade ab in unserem Umfeld, was ist gerade los in unserem Leben, reflektieren anhand der Bibel, anhand auf das Hören auf Gottes Wort und sich dann zu positionieren. Kann ich da mitgehen oder kann ich da nicht mitgehen? Und dann ging es weiter, Daniel Kapitel 3, das ist die Geschichte mit Daniel den Freunden von Daniel in dem Feuerofen. Und da haben wir das die Definition gehabt, geistliche Reife bedeutet, standhaft zu bleiben, beziehungsweise seinen Stand einzunehmen, trotz möglicher Konsequenzen. Also das heißt, innehalten, reflektieren, positionieren und natürlich sehen wir uns danach, dass unsere Positionierung da, wo wir uns hinstellen und Nein sagen, dass es eine positive Konsequenz hat, dass Menschen zum Nachdenken kommen und dass Menschen zum Glauben kommen und ich glaube, das passiert auch und es ist auch gut so. Aber unsere Positionierung kann auch negative Konsequenzen haben. Und da heißt es, in diesem standhaft zu bleiben, in dem Bewusstsein, dass Gott mit dabei ist, dass Jesus mit dabei ist. Wie bei den Freunden im Feuerofen, sie sind zu dritt in den Feuerofen reingeworfen worden, aber eine vierte Person war da, Gott ist gegenwärtig. Auch in unserem heutigen Feuerofen, wo wir belächelt werden, wo wir ausgelacht werden, möglicherweise, wie wir an den Gott glauben können. Gott ist da mit dabei. Und dann hatten wir es noch, ein letztes, davon, dass in dieser Situation die Gemeinde unheimlich wichtig ist. Wenn wir in Situationen sind, wo wir gebraten werden, in Anführungszeichen, wo wir uns in einem Feuerofen befinden und eine schwierige Zeit durchmachen, dann ist gerade an dieser Stelle Gemeinde unheimlich wichtig, wo wir uns gegenseitig ermutigen, wo wir füreinander beten und wo wir gemeinsam durch diese Zeit hindurchgehen. Genau, das war der Rückblick und heute geht es weiter mit dem 4. Kapitel im Daniel-Buch. Und dieses Kapitel fängt eigentlich schon in Kapitel 3 an. Also Daniel, Kapitel 3, 31 bis 33 und dann das gesamte Kapitel 4. Und da lesen wir von einem Edikt oder von einem königlichen Erlass von Nebukadnezar. Also diese Stelle, die wir jetzt lesen, gleich ein paar Auszüge, die wir gemeinsam lesen, hat nicht irgendein Schreiber geschrieben oder Daniel geschrieben, sondern sie hat Nebukadnezar höchstpersönlich geschrieben. Und wenn wir dieses Edikt, die Einleitung lesen, dann erinnert uns das an neutestamentliche Briefe. Wer hat es geschrieben? An wen ging es? Und auch ein Stück weit das Ziel mit dabei. Und ich nehme es vorweg, das Ziel ist die Ehre Gottes. Und ich lese es mal vor. Ihr seht es hier oben. Der König Nebukadnezar an alle Völker, Nationen und Sprachen, die auf der ganzen Erde wohnen. Euer Friede werde groß. Es schien mir gut, die Zeichen und Wunder kundzutun, die der höchste Gott an mir getan hat. Wie groß sind seine Zeichen und wie mächtig seine Wunder. Sein Reich ist ein ewiges Reich und seine Herrschaft währt von Generation zu Generation. Die Einleitung dieses Edikts ist ich König Nebukadnezar an alle Völker, Ruhm und Ehre dem alleinigen Gott. Und dann, was wir jetzt darauf folgend hören, ist die Begründung, wie Nebukadnezar zu dieser Erkenntnis gekommen ist. Also er stellt es vor und jetzt hören wir in Kapitel 4, wie Nebukadnezar dazu gekommen ist, dass er dieses sagt, dass er der höchste Gott ist, denn das hat er davor nicht geglaubt. Und da gehen wir rein und da lesen wir in Kapitel 4 von einem Traum, den Nebukadnezar hatte. Das hatten wir schon in Kapitel 2. Dieses Kapitel ist so ähnlich. Nebukadnezar hat einen Traum und er ist beunruhigt, er ist erschreckt, er hat Angst. Und er ruft seine Weisen, also die Wahrsager und die Sterndeuter und so weiter zu sich, erzählt ihnen den Traum, also nicht wie in Kapitel 2, wo sie ihn erraten mussten. Diesmal erzählt er ihnen sogar den Traum, aber sie schaffen es nicht, diesen Traum zu deuten. Und dann ruft er zu guter Letzt, ruft der Daniel zu sich, dass er diesen Traum deutet. Und er hält viel von diesem Daniel, denn er sagt, in dem der Geist der heiligen Götter ist. Also so tituliert er diesen Daniel und er erzählt Daniel den Traum und dabei geht es um einen großen, großen, mächtigen Baum. Er erzählt von einem Baum, der bis zum Himmel geht, der groß und kräftig geworden ist, der unheimlich viel Laub trägt, der wunderschön ist, der Frucht trägt, dass die Tiere des Feldes und die Vögel zu diesem Baum kommen und sich ernähren. Er erzählt davon, dass die Vögel in den Ästen nisten und die Tiere des Feldes in dem Schatten von dem Baum sich ausruhen können. Von einem gewaltigen Baum erzählt Nebukadnezar in seinem Traum. Und dann erzählt er davon, dass ein Engel zu ihm kommt oder ein Wächter. Und was der sagt, lese ich euch vor. Er, also der Engel oder der Wächter, er rief laut und so sprach er, haut den Baum um und schlagt seine Äste ab, streift sein Laub ab und streut seine Frucht umher. Fliehen sollen die Tiere unter ihm weg und die Vögel aus seinen Ästen. Doch seinen Wurzelstock lasst in der Erde und zwar in einer Fessel aus Eisen und Bronze im Grün des Feldes. Vom Tau des Himmels mag er benetzt werden und mit den Tieren soll er teilhaben am Gras der Erde. Sein menschliches Herz soll verwandelt und das Herz eines Tieres ihm gegeben werden und 7 Jahre sollen über ihm vergehen. Durch den Beschluss der Wächter ist diese Botschaft zustande gekommen und ein Spruch der Heiligen ist diese Sache, damit die Lebenden erkennen, dass der Höchste Macht hat über das Königtum der Menschen und es verleiht, wem er will, und dem Niedrigsten der Menschen darüber einsetzt. Also wir lesen hier von einer Gerichtsandrohung. Der Engel kommt und bringt Gericht oder droht Gericht an. Bevor ich aber in der Geschichte weitergehe, ein kleiner Einschub. Wir wissen ja, dass ganz viele Bibelstellen aus dem Alten Testament bereits auf Jesus hinweisen. Unheimlich viele Stellen. Und diese Stelle weist ebenfalls auf Jesus hin. Und zwar gerade bei dem letzten Satz, dass der Höchste Macht hat über das Königtum der Menschen und es verleiht, wem er will, und den Niedrigsten der Menschen darüber einsetzt. Im Neuen Testament lesen wir in Philipper 2 den Philipper-Hymnus, so heißt es. Also Christus, der es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein, wurde selbst zu nichts, so nahm Knechtgestalt an und so weiter und so fort und erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Und eben dieses und den Niedrigsten der Menschen hat Gott darüber eingesetzt, ist quasi schon eine prophetische Ausrichtung auf Jesus. Mich begeistert sowas immer unheimlich, wie vielschichtig die Bibel ist und ich wühle mich da auch gern rein. Mich begeistert es einfach und ich wollte es euch mitteilen. Genau, nehmt es mit oder nicht. Genau, und diesen Traum bittet nun Nebukadnezar Daniel auszulegen. Wir haben von dem Traum gehört, der Engel, also von dem großen Baum, der Engel ist gekommen und Daniel hört diesen Traum und ist erstarrt. Er möchte eigentlich gar nicht diesen Traum dem Nebukadnezar auslegen. Er ist schockiert und Nebukadnezar bittet ihn, tu es dennoch und er macht es und er sagt, Nebukadnezar, dieser Baum bist du. du bist groß geworden, du bist mächtig geworden, Herrscher der damaligen Welt, die Völker sind zu dir gekommen, du hast sie ernährt, sie haben bei dir Schutz auch teilweise gefunden, zwangsweise oder nicht zwangsweise, mal so, du bist der große Baum. Und ebenso gilt, dieser Baum, du wirst umgehauen werden im Sinne von, du wirst von den Menschen verstoßen werden. Du wirst umgehauen werden, du wirst von den Menschen verstoßen werden und du wirst wie ein Tier leben. Du wirst Gras essen, du wirst unter freiem Himmel leben, du wirst ausgestoßen werden. Und wenn wir das lesen, ne, dann ist das so eine hammerharte Gerichtsandrohung. Nebukadnezar sieht sich selbst als der König, als der Herrscher der damaligen Welt. Er ist der große Baum. Und wenn wir jetzt in die Schöpfungsgeschichte reinschauen, da lesen wir auch von zwei Bäumen, Baum der Erkenntnis und Baum des Lebens. Er wollte der Baum des Lebens sein. Er wollte der Baum sein, wo die Völker zu ihm kommen. Er wollte Schutz geben. Er wollte paradiesische Zustände schaffen. Er wollte selbst Gott sein. Er wollte Gott gleich sein. Und Gott sagt zu ihm, nee, du wirst erniedrigt werden, du wirst eines Tieres ähnlich werden. Und der Mensch war eigentlich dazu geschaffen, über die Tiere zu herrschen. Was für eine knallharte Gerichtsandrohung bekommt er hier zu hören. Und der Schlüsselvers der Auslegung Daniels lesen wir, und es werden 7 Jahre über dir vergehen, bis du erkennst, dass der Höchste über das Königtum der Menschen herrscht und es verleiht, wem er will. Das heißt, Nebukadnezar, du wirst so lange wie ein Tier leben, bis du erkennst, dass ich Gott bin und nicht du. Bis du erkennst und anerkennst, dass ich der wahre König bin, dass ich der Höchste bin und nicht du. Und jetzt lesen wir weiter. Nebukadnezar hört darauf natürlich und das Kapitel ist zu Ende. Nein. Natürlich nicht, wir lesen weiter. Daniel 4, 27, da lesen wir davon, dass kurz nachdem oder 12 Monate nachdem Daniel Nebukadnezar dieses offenbart hat, lesen wir, dass er in Babel seine Stadt angeschaut hat und dann auf der Terrasse lief und dann sagt Nebukadnezar zu sich selbst oder sagt laut, ist das nicht das große Babel, das ich durch die Stärke meiner Macht und zur Ehre meiner Herrlichkeit zum königlichen Wohnsitz erbaut habe? Und in dem Moment, wo Nebukadnezar das sagt, kommt eine Stimme vom Himmel, eine hörbare Stimme vom Himmel und sagt, das Königtum ist von dir gewichen. Und in dem Moment wird dieser Traum, diese Vision, die Nebukadnezar hatte, wird Realität. Er wird tatsächlich verstoßen, er muss tatsächlich auf freiem Feld leben, er muss tatsächlich Gras essen, er wird verstoßen. Der Traum wird Realität und er wird für eine lange Zeit, lebt er wie ein Tier. Gott lässt an der Stelle nicht mit sich spaßen. Das ist nicht ein prophetischer Traum, einfach so, sondern wirklich, Gott zieht hier Konsequenzen. Und dann kommen wir zum Ende des Kapitels. Da lesen wir, sagt wieder Nebukadnezar, und am Ende der Tage erhob ich Nebukadnezar meine Augen zum Himmel und mein Verstand kehrte zu mir zurück und ich pries den Höchsten und ich rühmte und verherrlichte den ewig Lebenden, dessen Herrschaft eine ewige Herrschaft ist und dessen Reich von Generation zu Generation währt. Und dann geht der Lobpreis noch ein Stück weiter in dem Daniel-Buch. Die Herrschaft wird ihm zurückgegeben, er wird wieder neu eingesetzt als König. Die Menschen vertrauen ihm wieder, er wird wieder neu bekleidet und so weiter. Und am Ende des Kapitels lesen wir, nun rühme ich Nebukadnezar und erhebe und verherrliche den König des Himmels, dessen Werke allesamt recht sind, und der die erniedrigen kann, die in Stolz einhergehen. Das war jetzt wirklich im Schnelldurchlauf des Kapitel. Lest mal zu Hause nach, da steht unheimlich viel drin. Und natürlich nehme ich immer einzelne Verse raus. Wenn ich es gesamt vorlesen würde, wäre es ein bisschen schwierig. Lest es mal zu Hause nach. Unheimlich spannende Geschichte. Aber jetzt natürlich die Frage, was können wir denn daraus lernen? Für die, die jetzt gerade zum Beispiel Familie Bühler, die jetzt hineinkommen bei uns. Wir lesen gerade das Daniel-Kapitel mit der Frage oder mit der Brille. Was können wir daraus lernen in Bezug auf die geistliche Reife? Was können wir aus diesem Kapitel lernen? Und die letzten Kapitel haben wir uns immer Daniel angeschaut. Was können wir von Daniel lernen oder was können wir von den Freunden Daniels lernen? Und wenn wir in diese Geschichte reinschauen, dann ist es nicht ganz so viel. Wir hatten schon, wie bereits gesagt, ein ähnliches Kapitel, Kapitel 2. Da hat Günther das ausgelegt mit Grenzen anerkennen, Grenzen sprengen und das eine von dem anderen unterscheiden. Jetzt in Bezug auf Daniel und eine Traumdeutung. Ich glaube, dass wir an der Stelle was von Nebukadnezar lernen können. Und zwar, ich habe es so formuliert, geistlich zu reifen bedeutet, in der Gotteserkenntnis immer weiter zu wachsen. Ich sage es nochmal und ich erkläre es auch gleich dazu, was ich damit meine. Geistlich zu reifen bedeutet, in der Gotteserkenntnis immer weiter zu wachsen. Nebukadnezar ist in dieser Geschichte quasi der Prototyp des gefallenen Menschen. Ich bin der große Baum, ich möchte Ehre und Anerkennung, die Menschen sollen zu mir kommen, ich möchte Gott gleich sein. Ich möchte Gott gleich sein, wenigstens ebenbürtig. Eigentlich brauche ich gar keinen Gott. Nebukadnezar als der Prototyp des gefallenen Menschen. Und Gott geht in dieser Geschichte nahezu pädagogisch vor. Er schenkt ihm diese Vision, er schenkt ihm diesen Traum und er warnt ihn und sagt, kehr um. Nebukadnezar tut es nicht. Mit dem Lerneffekt, dass Nebukadnezar lernt, der wahre Gott, der wahre König, der wahre Baum ist Gott und ist nicht er. Nebukadnezar ist, obwohl er der Herrscher der damaligen Welt ist, ist er Geschöpf und nicht Schöpfer. Er ist Mensch und nicht Gott. Das ist das, was ich persönlich aus der Geschichte gelesen habe. Und für uns bedeutet es auf dem Weg der geistlichen Reife Ähnliches. Und in diesem Denken, geistlich zu reifen bedeutet, in der Gotteserkenntnis immer weiter zu wachsen. Gotteserkenntnis, mit welchem Gott habe ich es hier zu tun? Wir sagen das so oft manchmal wie Worthülsen. Er ist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Ja, er ist allmächtig. Ja, er ist allwissend. Ja, er ist der liebende Vater. Und so weiter. Diese ganzen Worte, für mich heißt es, immer weiter zu erkennen, mit welchem Gott habe ich es denn hier zu tun? Wer ist dieser Gott? Nicht nur mit Floskeln um mich zu werfen, sondern wirklich zu ergründen, mit welchem Gott habe ich es hier zu tun? Und zugleich auch zu sehen, wer ich in dem Vergleich bin. Das wertet mich dabei nicht ab. Ich bin weiterhin, haben wir vorhin geliebt, ich bin weiterhin begabt, ich bin weiterhin geliebt. Gott hat weiterhin seinen Sohn für mich ans Kreuz geschickt und dennoch ist er Schöpfer und ich bin Geschöpf, ich bin Mensch und er ist Gott. Dieses in der Gotteserkenntnis zu wachsen. Und wenn ich das jetzt, die Predigt gehört hätte oder an mich herangetragen worden wäre, da hätte ich bestimmt gesagt, ja, habe ich bestimmt schon voll begriffen. Ich sehe bei mir in meinem Leben oftmals, dass ich viele Lebensbereiche habe, wo ich immer noch selber der König sein will, wo ich immer noch selber der Gott sein will, wo ich immer noch selber der große Baum sein möchte, wo ich daran festhalte ein Stück weit. Und ich glaube, in dem meine Gotteserkenntnis wächst, in dem ich immer mehr verstehe, mit welchem Gott ich es hier zu tun habe, wie groß und herrlich und heilig dieser Gott ist und auch wie sehr er mich liebt, da lerne ich immer weiter loszulassen und ihm die einzelnen Felder meines Lebens auch voll und ganz hinzugeben. Und ich habe uns da drei Bereiche rausgesucht, drei Gedanken. Wachsende Gotteserkenntnis führt mich in die Ehrfurcht und Anbetung. Wenn wir die Offenbarung zum Beispiel lesen, da ist ist in Offenbarung Kapitel 1, lesen wir, dass Johannes Jesus sieht. Und Jesus wird beschrieben. Und was macht Johannes? Fällt um, er kann es nicht aushalten. Oder in der Offenbarung, auch wenn der Thronsaal Gottes beschrieben wird, dann ist es so unfassbar schön beschrieben. Es sind ja oftmals Bilder, weil der Schreiber Johannes nicht in Worte verpacken konnte, was er wirklich gesehen hat. Es ist alles noch um Vielfaches herrlicher und gewaltiger, wie es denn dasteht. Das heißt, Gottes Erkenntnis, wenn ich in meine Bibel lese, wenn das der Gott ist, wo der Mensch vor ihm nicht bestehen kann und umfällt, wie der Johannes, oder wenn das der Gott ist, der solchen Thronsaal hat, dann erfüllt mich das mit Ehrfurcht. Oder viele von euch, manche von euch waren im Urlaub, möglicherweise wandern, wenn man auf dem Berg steht, auf einer Bergspitze steht und man schaut über die Berge hinweg, man sieht die Täler, möglicherweise noch den Nebel drin, hängen oben blau, Bergspitzen weiß und dann geht es nach unten und dann sich bewusst zu machen, wer ist dieser Gott? Der Schöpfer des Himmels und der Erde, Gottes Erkenntnis. Was können wir da anders machen, als oben stehen und wirklich auf die Knie fallen und zu sagen, du bist Gott, Ehrfurcht. Und diese Ehrfurcht führt unumgänglich in Anbetung, ein Herz der Anbetung. Und damit meine ich nicht irgendwie von Musikstil, Choral oder Bethel oder Lobpreismusik oder Stille oder was auch immer, sondern grundsätzlich um dieses Herz, dass ich sage, wer ist dieser Gott? Ich mache es mir bewusst und mir wird bewusst, dir gebührt Anbetung, dir gebührt Lobpreis und Ehre. Ja. Also die wachsende Erkenntnis, Gottes Erkenntnis, führt mein Herz in die Anbetung. Der zweite Punkt, wachsende Gotteserkenntnis führt mich in Demut und Nächstenliebe. Wenn ich mir bewusst mache, wer dieser Gott ist, Schöpfer des Himmels und der Erde, der Allmächtige, der mich liebt von ganzem Herzen und mir dann bewusst mache, wer ich in ihm bin, dann kann es mich eigentlich nur demütig machen. Das Denken, er ist der König, er ist der Allmächtige und er hat mich dazu berufen, dass ich sein Kind sein darf. Er liebt mich von ganzem Herzen, dass er seinen Sohn am Kreuz hat sterben lassen, ne? Weil er mich liebt von ganzem Herzen. Und dann wird dieses Denken, dann wird diese Identität, wo ich meine Identität so gern herausziehe, mein Können oder mein Haben oder mein Gelingen nebensächlich, wo meine neue Identität wird, ich bin ein Kind Gottes. Mein Haben und mein Können und mein Gelingen wird zweitrangig, ich bin ein Kind Gottes. Und wenn ich mir dann bewusst mache, dass all dieses ein Geschenk ist, dann wird es schwierig, dass ich mich über die Sabine erhebe oder über eine Ecke oder über sonst irgendjemand. Wenn ich mir bewusst mache, ja, ich bin ein Kind Gottes, und es ist ein Geschenk, es ist Gnade, dann kann ich mich schwer über jemand anderen erheben. Und es führt mich in die Nächstenliebe hinein. Ich habe es mir nicht verdient und ich bin absolut geliebt, ein viel Geliebter. Und du hast es nicht verdient und du bist ein viel Geliebter. Fällt es mir schwer, mich über jemanden anders zu erheben. Und ich glaube, es ist auch immer wieder unsere Aufgabe, wir haben in unserer christlichen Ethik, die ist gut und die ist richtig, aber manchmal ist es in unserem Denken ein Stück weit ein religiöses Regelwerk. Der hat das falsch gemacht und der hat das falsch gemacht und der hat das falsch gemacht. Ich habe es in der Bibel gelesen. Stimmt möglicherweise. Und dennoch ist nicht meine Aufgabe, mich dann über die Person zu erheben und zu sagen, hey, ich habe es drauf. Sondern in Demut zu sagen, möglicherweise mit der Person ins Gespräch kommen, wie auch immer, darum geht es jetzt nicht, aber trotzdem in Demut die Person zu lieben. Genau. Wachsende Gotteserkenntnis führt in die Selbsterkenntnis und darin in Demut und Nächstenliebe. Und jetzt ein drittes, das ist jetzt ein bisschen steil. Wachsende Gotteserkenntnis führt mich tiefer in die Nachfolge. Jetzt natürlich folgen wir bereits nach, keine Frage. Aber was ich damit sagen möchte ist, ich glaube, dass wenn wir mehr und mehr begreifen, wer dieser Gott ist, wer dieser Jesus ist, dass es meine Jesus-Nachfolge völlig revolutioniert. Ich habe es vorhin schon erwähnt, wo ich in meinem Leben Bereiche habe, wo ich gern selber noch am Steuer bleiben will. Wo ich selber noch gern der König sein will. Sei es manchmal bewusst oder unbewusst, wo ich selber noch der König bleiben will. Und ich habe dann ein Zitat gefunden und das ist jetzt wieder erneut steil. Da heißt es, Mark Batterson sagt, vielleicht glauben Sie, dass Sie Jesus nachfolgen, aber die Wahrheit ist, Sie haben Jesus dazu eingeladen, Ihnen nachzufolgen. Das ist jetzt ist steil. Und doch glaube ich, stimmt es in manchen meiner Lebensbereiche, wo ich sage, ja, ich folge dir nach, Jesus, aber in Wirklichkeit ziehe ich mein eigenes Ding durch und habe Jesus dazu eingeladen, dass er mir Gelingen schenkt. Wisst ihr ein Stück weit, was ich meine? Und es ist nicht irgendwie von oben herab oder wie auch immer, sondern eher das Ringen, wenn ich in meiner Gotteserkenntnis wachse, wenn ich immer und immer und immer mehr verstehe, wer dieser Gott ist und dass er mich liebt von ganzem Herzen und dass ich sein Kind bin, dann möchte ich die Lebensbereiche nicht in meinen Händen festkrallen, sondern ich möchte mich ihm anvertrauen. Ich möchte mich ihm anvertrauen und tatsächlich ihm nachfolgen und nicht eine Pseudo-Nachfolge. Wirklich zu sagen, Jesus, hier ist mein Leben, die einzelnen Bereiche von A bis Z und in jedem Bereich von A bis Z möchte ich dir auch nachfolgen. Genau, und das immer weiter. Wir lesen es im Vater unser, dein Reich komme und dein Wille geschehe und dass ich immer weiter in den einzelnen Lebensbereichen zustimmen kann. Jesus, dein Reich komme und dein Wille geschehe und nicht mein Reich komme und mein Wille geschehe. Ja. Und ich glaube, die ganzen Sachen, alle drei Bereiche, wenn man die nur Wort für Wort nimmt, dann können sie manchmal uns einengen oder uns erdrücken. Und gesetzlich sein, das meine ich überhaupt gar nicht. Sondern ich bin davon überzeugt, dass Gott mit uns auf einem Weg ist. Und dass er uns immer und immer weiter in die Gotteserkenntnis hineinführt und immer weiter auch in die Reife hineinführt. Frage ist, ob wir da auch genau mitgehen. Genau. Ich würde jetzt gerne noch beten. Und dann steigen wir gleich ins Abendmahl ein. Ach, Jesus, ich danke dir, ach, dass du alles für uns gegeben hast. Du hast uns frei gemacht. Herr, und ich danke dir, dass du dich offenbart hast in Jesus. Und doch habe ich immer und immer mehr die Sehnsucht danach, dich mehr kennenzulernen, mehr von dir kennenzulernen. Herr, und ich danke dir, dass du auf dem Weg bist mit uns, Herr. Dass du dich immer und immer weiter uns offenbarst. Herr, und wenn wir Nebukadnezar sehen, dann hat er eigentlich dich bereits dreimal erkannt. Er hat dreimal dich angebetet. Einmal in Kapitel 2, dann in Kapitel 3 und dann in Kapitel 4, wo du dich ihm offenbart hast. Herr, zu so Offenbarungen gehört auch immer die Entscheidung mit dazu. Herr, und ich bete, dass wir, wenn wir wirklich etwas von dir erkennen, wenn du dich uns offenbarst, dass wir unsere Entscheidung, unser Ja auch dazu geben, dass wir es nicht zur Seite schieben. Herr Jesus, so viel hören wir und so viel nehmen wir wahr und so gern stehen wir auch auf dem Berg und schauen uns das Tal an und greifen zugleich in die Hosentasche und machen ein Selfie und haben eigentlich vergessen, wer es gemacht hat. Herr Jesus, dass wir diese Dinge wahrnehmen und dass wir sie an uns heranlassen und ich bete, dass du uns bereit machst, dass du wirklich unser Herz da transformierst, dass wir immer und immer weiter in der Gotteserkenntnis wachsen. Dank dir, dass du da mit uns auf dem Weg bist. wie die Emmaus-Jünger, wo du mit den Jüngern ein Stück gegangen bist und ihnen die Bibel aufgeschlossen hast. Und am Ende sagen sie, hat nicht unser Herz gebrannt. Und so bete ich auch, dass du immer und immer weiter unser Herz aufschlüsselst. Und ich danke dir, dass du es tust. Ich danke dir, dass du mit uns auf dem Weg bist, wie die Emmaus-Jünger, und dass du unser Herz anbrennst, anzündest. Das bete ich in deinem Namen, Jesus. Amen. Amen.